In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hören Sie jetzt den Essay »Gibt es den Rechtsstaat heute noch?« Autor ist Thomas Michael Seibert, Professor für Rechtsphilosophie und Strafrecht an der Johann Wolfgang von Goethe Universität Frankfurt. In seiner Vorlesung analysiert er das Verhältnis zwischen der Idee des Rechtsstaats und der gegenwärtigen staatlichen Wirklichkeit und kommt dabei auf die paradox klingende Feststellung, dass es heute Gesetze sind, die den Rechtsstaat bedrohen.
Ja, es gibt ihn noch, den Rechtsstaat, und zwar nicht nur als Sendeformat im Kontrafunk. Warum ich diese schnelle Antwort auf eine provokative, oft gehörte Frage gebe, möchte ich in den nächsten 50 Minuten erklären. Um noch kurz bei der Frage zu bleiben. Ja, es stimmt, dass die Verurteilung eines Richters, der eine Anordnung traf, in zwei Schulen später als unbestreitbar unsinnig erkannte Maßnahmen überhaupt einzuführen, dass diese Verurteilung falsch war. Ja, es stimmt auch, dass das ganze Verfahren der Maßnahmengesetzgebung, die zu einem veritablen Corona-Fiasko führte, den wichtigsten Formerfordernissen des Rechtsstaats widersprach. Einrichtungen wie eine Ministerpräsidentenkonferenz mit einer Bundeskanzlerin als Leitung hätte sich die FDJ ausdenken können. Rechtsstaatlich waren sie nicht. Schließlich auch, ja, man muss über das Wesen des Rechtsstaats nachdenken, wenn man bis zum heutigen Tage beobachtet, wie Gerichte uneinsichtig und drakonisch frühere Fehler zementieren und Freiheitsstrafen verhängen, Entlassungen bestätigen oder Corona-Dekrete der Verwaltung rechtfertigen, für die jede sachliche Grundlage fehlt. Aber der Rechtsstaat war und ist eine Idee. Fehlerhaft war er immer, immer auch anders und in ungewöhnlichen Verzerrungen. Der Idee insbesondere gelten die folgenden Überlegungen. Ich schildere zunächst das Verhältnis zwischen der Idee, die aus der Aufklärung stammt, und der staatlichen Wirklichkeit, die Institutionen wie Gesetzlichkeit, gerichtliche Kontrolle und Verfahrensregeln etabliert hat. Daraus ergibt sich der merkwürdige Befund, dass Gesetze heute den Rechtsstaat bedrohen und zu Fehlentwicklungen führen, mit denen das Eigentliche des Rechtsstaats völlig verdeckt wird. Er ist auch 200 Jahre nach Geburt der Idee noch in der Entstehung. Wirklich ausgereift war er nie, die Verwirklichung subjektiver Rechte wurde in den Hintergrund geschoben und es bleibt eben nur diese Hoffnung. Der Rechtsstaat ist erst im Kommen. Sehen wir näher zu und reden über Idee und Wirklichkeit. Im Begriff Rechtsstaat dominiert die bürgerfreundliche Vorstellung. Das Recht sollte den Staat bestimmen. So dachten es sich die Aufklärer. Es kann aber auch umgekehrt sein. Und man muss die Formel in die andere, autoritative Richtung lesen. Dann heißt sie, im Rechtsstaat bestimmt der Staat das Recht. Und zwar allein durch den Prozess der rechtlich geregelten Gesetzgebung. Im Staat verliert es jede Eigenständigkeit. Es ist staatsabhängig und das Volk hat anschließend zu seinem Inhalt nichts mehr zu sagen. Im Rechtsstaat bestimmt der Staat, was gelten soll. Er allein disponiert und das rächt sich gegenwärtig. Wenn die Staatsorgane und ihre Funktionäre den Inhalt bestimmen und in einem Parlament, das von ihnen abhängig ist, beschließen lassen, dass die Ehre von Staatsorganen, von Ministern oder Abgeordneten wichtiger ist als die Ehre einfacher Leute, dann ist das ebenso. Vielleicht ist es nicht gerecht, aber rechtens. Daran stören sich viele zunehmend. Ihnen erscheint es nicht ausreichend, dass es Gerichte gibt, dass man Rechtsmittel einlegen kann und die Regierung den Gerichten attestiert, sie seien unabhängig. In der Formel des Rechtsstaats steckt für Sie auch die Erwartung, dass jedermanns eigenes subjektives Recht vom Staat anerkannt und durchgesetzt wird. Historisch sind das Erwartungen, die der englische Landadel hatte, als er 1679 die Habeas Corpus Akte vom König erstritt. Man möge nicht mehr einfach verhaftet werden dürfen, sondern einem Richter vorgeführt werden müssen, der über die Haft entscheide. Der Katalog wurde schnell erweitert. Der König möge sich auch an die Förmlichkeiten halten, wenn er Eigentum, Wehrdienste und Geldleistungen requiriere. Präsent, wirksam und in allen Bereichen eingeführt, war der Rechtsstaat nie wirklich. Er war auch nicht fraglos im Wert geschätzt als Rechtsstaat, denn dabei hat er einen mächtigen Konkurrenten. Das ist der Wohlfahrtsstaat, der früher da war und von den aufgeklärten absoluten Herrschern nicht nur als Idee, sondern vor allem praktisch vorangebracht worden ist. Im Wohlfahrtsstaat ging es nicht um den Schutz vor Verhaftungen, sondern um die Veranlassung und Durchführung solcher Verhaftungen. Nämlich dann, wenn es wirklich Landräuber, Wegelagerer, Diebe und Mörder betraf. Der Staat sollte etwas leisten. Etwas, das man heute einfach Sicherheit oder auch Sicherheit und Ordnung nennt. Der aufklärerische Rechtsstaat ist demgegenüber Vorstellung, Idee oder Konzept und damit in allem ein besserwisserischer Emporkömmling, der es nie wirklich nach oben geschafft hat. Er liefert auch nicht einfach Sicherheit, sondern eine merkwürdige Gemengelage, in der es für manche den Anschein hat, dass vor allem die Rechtsbrecher durch allerlei Rechte vor dem Staat geschützt würden und die Durchsetzung der Ordnung unmöglich machten. Diejenigen, die am Ordnungszweck orientiert sind, empfinden den aufgeklärten Rechtsstaat mit seinem Gegeneinander von Ansprüchen und Einwendungen als unzweckmäßige Staffage oder als formalen Schmuck. Das Gegeneinander von Staatscharakter und Rechtsidee schlägt bis in kleine Begebenheiten durch. Man kann je nachdem erfreut sein, dass der Staat wegen der Beachtung von Rechtsformen nicht zum Ziel kommt, aber man kann gleichzeitig betonen, wie hinderlich diese Formen für eine schnelle, dringend notwendige Gerechtigkeit sind. Der Rechtsstaat ist widerspenstig. Seine Methode besteht aus Grenzen, aus begrifflichem Klabastern, zeitraubenden Abläufen und aus Lücken. Die Lücken haben, seitdem man vom Rechtsstaat redet, viele gestört. Eine Gesetzeslücke erkennt jeder allemal. Und heutzutage folgt der Reflex, dass man diese Lücke natürlich schließen müsse, sei es durch Auslegung und damit fallgebundene Rechtsprechung oder vielleicht gleich durch neue Gesetze. Parlamentsmaßnahmen also, die leicht zu haben sind, seitdem das Parlament von einer der jeweiligen Regierung folgsamen Mehrheit bestimmt ist. Kein spektakulärer Strafrechtsfall kann heute noch dargestellt werden, ohne dass nicht auf dem Fuße der Ruf nach neuen, besser angepassten, den Fall besser erfassenden Gesetzen folgt. Von der Rechtsstaatlichkeit her gesehen wäre das der erste Punkt, über den kritisch nachzudenken ist. Im Zweifel sind alle diese neuen Gesetze überflüssig. Das Recht ist nicht beliebig vermehrbar. Der Rechtsstaat lebt von anerkannter Tradition. Normen werden nicht einfach mal so geschaffen und im Parlament ebenso schnell beschlossen. Normen entwickeln sich langsam und benötigen selbstverständlichen Rückhalt durch Anerkennung. Das ist der erste Ideenposten aus der Rechtsphilosophie gegen die gegenwärtig als rechtsstaatlich etikettierte Praxis. Sie möchte den Anerkennungsteil der beschlossenen Gesetze aussparen. Er ist lästig. Gesetze gelten nicht einfach deshalb, weil sie im Gesetzblatt stehen. Das möchte der imaginäre Gesetzgeber den Juristen gerne zitieren, aber eine Anerkennung von Recht funktioniert so einfach nicht. Der Rechtsstaat versprach nämlich etwas anderes, etwas Fundamentales. Das war die Sicherung bürgerlicher Freiheiten. Hier liegt seine ideelle Stärke und gleichzeitig auch seine politisch-praktische Schwäche. Die Rechtsstaat-Idee war, vorsichtig ausgedrückt, dysfunktional schon in dem Augenblick, in dem sie Wirklichkeit werden sollte, nämlich in der deutschen bürgerlichen Revolution des Jahres 1848. Im Moment der Revolution führte die Idee dazu, den Elan für lange Parlamentsberatungen zur Verabschiedung einer Verfassung zu verbrauchen. Am Ende scheiterte das ganze Vorhaben und nur die Idee überlebte. Die Idee beruhte zwar auf einem mustergültigen parlamentarischen Verfahren in Frankfurt, blieb aber nur Text. Real wurde das Verfassungsmodell erst 1919 in Weimar und da war der parlamentarische Prozess stattdessen zweifelhaft. Aber das Modell wirkte auch ein zweites Mal, nämlich 1949. Dann auf Befehl der Siegermächte. Der Rechtsstaatsbewegung tat das keinen Abbruch. In Deutschland wollten die liberalen Freunde des Rechtsstaats keine Revolution. Sie definierten den Rechtsstaat begrifflich und ließen dabei außer Acht, wie viel Anerkennung, damals durch die Fürsten, die Idee gebraucht hätte, um Wirklichkeit zu werden. Weil man nicht politisch dachte, ließ man die Idee machtpolitisch versanden. Es blieben Institutionen. Deren Darstellung dient der zweite Teil. Das wesentliche Angebot des Rechtsstaats, seine fundamentale Aufgabe, lag und liegt auch noch heute in der Herstellung von Gesetzlichkeit. Allerdings zeigt sich bereits an dieser Stelle die gegenwärtige Malaise. Erweitert werden die Staatsaufgaben, indem man früher unbekannte Bürgerrechte gewährt und umgekehrt. Die Ansprüche, die Bürger stellen und erfüllt sehen wollen, führen dazu, dass sie dem bestimmenden Staat umso mehr unterworfen werden. Wir beginnen mit den Gesetzen. Was als Norm für alle leitend sein sollte, wollte man in Gesetze fassen, die allen zugänglich wären. Man wollte deshalb die Norm öffentlich machen. Sie sollte Vorrang haben gegenüber der Entscheidung, weshalb man die Entscheidung dann der richterlichen Überzeugung anheimstellen konnte. Diese Überzeugung wurde als Norm geleitet verstanden. Der Baron Montesquieu empfahl im Geist der Gesetze Gesetzlichkeit als wesentliche normative Form und begründete auf diese Weise den modernen Rechtsstaat. Ein Demokratieprinzip war damit nicht verbunden. Im Gegenteil, Montesquieu argumentierte innerhalb der gleichgewichtigen Varianten von Aristokratie, Monarchie und Republik, die er in seiner Zeit als Staatsformen vorfand und die er vor allem gegen die tyrannische Despotie abgrenzen wollte. Gewaltenteilung sei bei allen Staatsformen möglich, nur in der Despotie nicht. An eine demokratische Staatsform war der Rechtsstaat in dieser Sicht nicht gebunden. Insofern war auch das Deutsche Kaiserreich ein Rechtsstaat. Erst nach 1990 entstand eine Unrechtsstaatdiskussion. Zunächst bezogen auf die DDR, dann auch, und insofern historisch erst lange nach dem Abtreten der Tätergeneration, auf das sich selbst so nennende Dritte Reich. Von den 50er bis weit in die 80er Jahre hat man noch den Eindruck gehabt, dass es auch bis 1945 einen Rechtsstaat gegeben hatte. Die Frage war eher, wie weit er reichte. Bereits im Jahre 1940 bot Ernst Fraenkel begrifflich die Alternative des Doppelstaats an. Wobei in einem begrenzten Bereich der Rechtsstaat weiter existierte, im Übrigen aber dessen totalitäre Abwandlung herrschte. Eigentlich gab es Gerichte und Gesetze, aber wenn sie nicht passten, schob man sie eben beiseite. Man konnte ein Strafverfahren einleiten, man konnte den Verdächtigen aber auch einfach in ein Konzentrationslager einliefern. Dann war der Rechtsstaat suspendiert, inhaltlich und auch der Form nach. Bleibt man beim formellen Verständnis stehen und konzentriert sich dabei auf die Abwehr staatlicher Eingriffe und Zwangsmaßnahmen, dann hatte der Rechtsstaat Lücken und Fehler, entwickelte sich aber seit 1848 zu einer immer vollständigeren Form. Die Gesetzlichkeit wurde beschränkt und klein gearbeitet. Rechtsstaatlich hieß in der deutschen Tradition des Staatslexikons, das Karl von Rotteck und Karl Theodor Welcker in den Jahren 1834 bis 1843 veröffentlicht hatten, zunächst ganz formal, dass es eine gesetzgebende Körperschaft geben solle, die auf eine festgelegte Weise gewählt werde. Das gleiche und geheime Wahlrecht war dabei nicht selbstverständlich. Dass eine Verfassung vom Monarchen gewährt werde und es schließlich auch Verfahren geben solle, die verfassungsmäßigen Rechte der Staatsbürger durchzusetzen. Einrichtung eines Parlaments, Beachtung der Gesetzesform und Verfahrensmäßigkeit. Das waren alles Formmerkmale. Man kann sie als wesentliche Institution des Rechtsstaats im 19. Jahrhundert bezeichnen. Im Rückblick sind heute alle drei verwirklicht. Zum Ersten und vor allem besteht auch in Deutschland eine Verfassung. Seit 1949 das Grundgesetz. Dann wird, zweitens, in allgemeiner, gleicher und geheimer Wahl ein Parlament gewählt. Und drittens gibt es Gerichte, die angerufen werden können, wenn Bürgerrechte verletzt worden sein sollten. Das sind Institutionen mit äußerer Form, mit Gebäuden, Personen und Geldern. Weiter ist der Rechtsstaat in der Wirklichkeit nicht gekommen. Vielmehr versteht man den Rechtsstaat nach 1848 in eben dieser formellen Weise. Dabei gab es Verfassungskämpfe, die selbst die Durchsetzung der Form schon als Erfolg haben erscheinen lassen. Die Gerichte etablierten zwar zunehmende Prüfungskompetenz, stießen aber bereits an dieser Stelle auf die neue Grenze des Rechtsstaats, die man begrifflich und gedanklich nicht ohne weiteres einordnen kann. Anders als die Aufklärung es erhoffte, war es durch das Lesen der Gesetze eben doch nicht möglich geworden zu erfassen, welche Rechte man habe oder wie sie wirken würden. Praktisch konnte die Norm nicht regieren, kaum anleiten. Die Gesetze setzen durch die Textform Grenzen, die erst noch gezogen werden müssen, und zwar durch die Entscheidungen von Gerichten. Sie müssen, wie man heute sagt, konkretisiert werden. Mit der Rechtsstaatsidee entwickelte sich deshalb auch das berufsführende Studium der Rechtswissenschaft. In Deutschland vor allem durch preußische Ausbildungsordnungen geleitet. Die Staaten machten für den Zugang zum Recht ein von ihnen allein verwaltetes Wissensexamen zur Voraussetzung, das juristische Staatsexamen in zwei Teilen. Mit einem ersten Teil der lehrbuchmäßigen Idee, die auf das Finden, Lesen und Verstehen von Gesetzen bezogen ist, und einem zweiten, bezogen auf deren praktische Anwendung nach einer Phase im Gerichtsdienst, der ursprünglich unentgeltlich und auf eigene Kosten zu beginnen war. Der Bürger, für den die Gesetze gedacht sein sollten, konnte sie nämlich selbst weder kennen noch angemessen verstehen. Die Verwaltung oder die Rechtsprechung müssen die Art der Anwendung später entwickeln, weil auch sie nicht vorweg erkennen, wo die Probleme liegen werden. Gesetze enthalten regelmäßig Verordnungsermächtigungen. Aufgrund gesetzlicher Ermächtigungen im Gesetz werden durch Rechtsverordnung die wirklich belastenden Vorschriften später formuliert. So sah und sieht § 28a Absatz 3 Infektionsschutzgesetz, das bis 2003 richtigerweise Seuchengesetz hieß, Schutzmaßnahmen vor, die die Kontrolle des Infektionsgeschehens unterstützen. Was das ist, weiß niemand aus dem Text. Man erfuhr aber vor wenigen Jahren, dass in Bezug auf den jeweiligen Schwellenwert Schutzmaßnahmen möglich sein sollen, wenn die Infektionsdynamik eine Überschreitung des jeweiligen Schwellenwertes in absehbarer Zeit wahrscheinlich macht. Bei dem Ganzen waren dann soziale, gesellschaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen auf den Einzelnen und die Allgemeinheit einzubeziehen und zu berücksichtigen, soweit dies mit dem Ziel einer wirksamen Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-Krankheit vereinbar ist. Weiß jemand, was hier rechtens wäre? Außer der Polizei, die das exekutiert? In einem solchen Geflecht von Verfassung, Gesetzen und Maßnahmen bewegt sich die neuzeitliche Jurisprudenz. Sie scheut inhaltliche Festlegungen. Man kennt Handlungs- und Religionsfreiheit wie Meinungs- und Demonstrationsfreiheit. Man hebt Eigentum, Leben und Gesundheit ebenso wie Persönlichkeit, Ehre und Selbstbestimmungsrecht davor. Wie das eine sich zum anderen verhält, regeln angeblich Gesetze. Und wenn die Gesetze es verschieden regeln oder in unverständlicher Weise einrichten, dann muss man eine Verfassungswidrigkeit prüfen. Und wenn man das tut, muss man abwägen. Abwägung wird die zentrale Vokabel einer rechtsphilosophisch befreiten Rechtslehre. Sie lässt alles zu, aber nur scheinbar ist alles Zugelassene auch rechtens. Es kommt darauf an. Das führt drittens zur Bedrohung des Rechtsstaats durch Gesetzlichkeit. Heute ist ein Zustand erreicht, in dem staatlich beschlossene Gesetze das Recht bedrohen. Das klingt paradox und ist es auch. Früher dachte man sich den Rechtsstaat als einen Staat, der sich möglichst nicht bemerkbar macht und nur eingreift, wenn es zwingend nötig ist. In den realen Formen des Rechtsstaats bestätigte sich diese Vorstellung von Anfang an nicht. Aber sie konnte sich dennoch halten. Die Grenze und damit das Problem des Rechtsstaats beginnt erst mit der Bedrohung der Rechte durch Gesetze. Das war anders zu Beginn der staatlichen Gesetzgebung und änderte sich erst mit dem Eintritt in den Sozialstaat, also in einen Staat, der von Rechts wegen Leistungen gewähren und nicht nur Eingriffe unterlassen soll. Die Bedrohung durch Gesetzlichkeit wächst wegen einer wuchernden Bürokratie und einer Verordnungsproduktion, die nicht zuletzt vom sogenannten Europa ausgeht, das bei einer Gesamtbeobachtung in allen Lebensbereichen die Adressaten belästigt. Im Ergebnis sind die Gesetze und Verordnungen unlesbar und trotz Heranziehung linguistischer Experten insgesamt unverständlich geworden. Man mache nur den Versuch der Lektüre aktueller Ausgaben des Bundesgesetzblatts, dessen Veröffentlichungen bis zum heutigen Tage den Kern der Gesetzlichkeit im Rechtsstaat ausmachen. Europarecht ist irrlichternd. Es enthält viele Worte, verläuft sich in Grauzonen und ist in einem ungewohnten juristischen Stil abgefasst, der es auch der Justiz und den Gerichten nicht leicht macht, europäisches Recht anzuwenden. In kurzer Zusammenfassung nenne ich es den Gute-Absichten-Stil, mit teils uferlosen Erwägungsgründen und unklaren Tatbeständen wie Rechtsfolgen. So enthält die Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Wiederherstellung der Natur weder Eingriffsvoraussetzungen noch Rechtsfolgen, sondern breitet wohltönende Absichtserklärungen mit unbekannten Folgen aus. Es heißt dazu, um die Klima- und Biodiversitätsziele der Union für 2030 und 2050 zu erreichen und die Widerstandsfähigkeit der Lebensmittelsysteme zu gewährleisten, sind daher entschlossenere Maßnahmen erforderlich. Im europäischen Green Deal 8 hat sich die Union zum Schutze und zur Wiederherstellung der Natur verpflichtet. Darin heißt es, dass die Kommission Maßnahmen auch rechtlicher Art ermitteln wird, um den Mitgliedstaaten zu helfen, den Zustand geschädigter und kohlenstoffreicher Ökosysteme zu verbessern und sie wieder in einen guten ökologischen Zustand zu versetzen. Zitat zu Ende. Juristisch sind diese Sätze nicht brauchbar. Aber man sollte sich nicht täuschen lassen. Sie geben Anlass für drakonische innerstaatliche Maßnahmen. Betriebsschließungen, Nutzungsverbote und Zwangsnutzungen werden durchgesetzt. Wenn Maßnahmen angekündigt werden, um Lebensräume, die sich gemäß der Verordnung in schlechtem Zustand befinden, wiederherzustellen. Und dazu auch noch Prozentzahlen verkündet werden, wobei niemand kontrolliert, wer diese Werte anhand welcher Verfahren ermittelt und inwiefern Betroffene darauf Einfluss haben. Dieser Stil schlägt inzwischen auch auf das staatliche Recht durch und hat seinen Anteil am zunehmenden Misstrauen der Bürger gegenüber dem Rechtsstaat. Das Gute-Kita-Gesetz war nicht der Anfang, sondern ein Merkposten für die Öffentlichkeit, der am Ende nur einen Randbereich betraf. Man sollte das Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden, richtigerweise Gesetz zur Erzwingung des Gebäudeumbaus, wegen gedachter Einsparung von Energie und zur Übernahme unbekannter weiterer Kosten für Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden nennen. Im Namen Gesetz zur Beschleunigung des Einsatzes verflüssigten Erdgases sollte man die angebliche Beschleunigung damit übersetzen, dass Bürgerbeteiligung und Einwände aus den früher Umweltverträglichkeitsprüfung, Emissionsschutz und Wasserhaushalt genannten Bereichen zum Zwecke der Einleitung von Flüssiggas beseitigt werden. Schon in ihren Titeln verunklärt die aktuelle Gesetzgebung den Inhalt. Es werden Zwecke verfolgt, die nicht erreicht werden können. Vorgelegt wird beispielsweise ein Gesetz zur Stärkung der Herzgesundheit. Gleichwohl hindert dieses individuell wohl wünschenswerte Ziel den Gesetzgeber nicht, eine Gesundheitsuntersuchung nach § 25 Absatz 1 SGB 5, sogenannter Check-up, im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Regelfall vorzuschreiben. Auch dafür gibt es eine Zielbestimmung, für die man eine Sprache mit neuen Worten beherrschen muss, die, wenn man sie beherrscht, die Effekte gleich mitformuliert und die Ausgangsvoraussetzungen in Abkürzungen verschwinden lässt. Da heißt es, die Umsetzung von DMP in der Versorgung sei zu fördern und zu beschleunigen. Und zu diesem Zweck würden die gesetzlichen Vorgaben dahingehend grundlegend geändert, dass die Krankenkassen verpflichtet würden, ihren Versicherten DMP anzubieten und hierzu Verträge mit den Leistungserbringern zu schließen. Hinter DMP verbergen sich in neudeutscher Sprache Disease-Management-Programme, die Laufbahnrichtlinien, Satzungen, Gefahrtarife, Vorschriften über die Geldanlagen der bundesunmittelbaren Sozialversicherungsträger, deren Immobilienvorhaben oder Darlehensvergaben einschließen. Zum Absichtenproklamationsstil gehört es, wenn der Gesetzesleser weiter erfährt, dass eine gezielte Ansprache zum Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen sicherzustellen sei und für Familienanamnese oder Hinweise zu Risikoverhalten eine entsprechende Rechtsverordnungsermächtigung vorgesehen sei, in der auch Vorgaben für standardisierte Fragebögen geregelt würden. Man wird gesetzlich betreut mit aufgedrängten Leistungen. Das hat mit dem historischen Rechtsstaat nichts mehr zu tun. Es sind, freundlich formuliert, wohlfahrtsstaatliche Absichten, die hier ihren Ausdruck finden. Die Wohlfahrts- wie die Eingriffsgesetze umfassen inzwischen Texte von erstaunlicher Länge. Sie enthalten wohlklingende Formeln und übergehen die früher bekannte Systematik der Gesetzesanwendung. Es fehlen schon Tatbestände, die jenseits von regierungsamtlicher Einzelfallanwendung im Voraus erkennbar machen, was geboten oder verboten sein soll. Stattdessen enthalten sie Legaldefinitionen dazu, wie wichtig die Ausnahmen von Regeln wie der Prüfung einer Umweltverträglichkeit seien, etwa in § 3 des LNG-Beschleunigungsgesetzes. Dort ist zu ersehen, dass die Vorhaben für eine sichere Gasversorgung Deutschlands besonders dringlich seien. Es wird die energiewirtschaftliche Notwendigkeit festgestellt und die schnellstmögliche Durchführung verordnet, die aus Gründen eines überragenden öffentlichen Interesses und im Interesse der öffentlichen Sicherheit erforderlich sei. Im Rechtsstaat hätte man solche Feststellungen der juristischen Prüfung im Einzelfall überlassen. Stattdessen fehlen in den neuen Maßnahmegesetzen Rechtsfolgen, die durch regelgeleitetes Verhalten beeinflusst oder gesteuert werden könnten. Weder ist man gezwungen, ein amtliches Kontrollangebot zur Herz-Kreislauf-Untersuchung wahrzunehmen, noch muss man in seine Geschäftstätigkeit in der im Gesetz vielleicht angedeuteten Weise investieren. Damit ist insgesamt das Verständnis über die Funktionsweise von Normen im Gesetz berührt. Vorläufig fällt das nur wenigen auf. Aufgefallen ist es in der neueren französischen Rechtstheorie, in der verstärkt loi naturelle, also das Naturrecht, diskutiert wird. Und zwar zur Beschränkung des überbordenden Staatsdekretismus. Naturrecht ist ein merkwürdiges Refugium, wenn man der staatlichen Übergriffigkeit Grenzen setzen will. Und darauf laufen die postmodernen Naturrechtsüberlegungen hinaus. Postmodern heißt, die Kritiker wissen, dass kein natürliches Recht zur Verfügung steht. Denn dieses Recht müsste ohne staatliches Kommando auskommen, also sowieso und von jeher zur Verfügung stehen, was wiederum eine gemeinsam geteilte Erfahrung voraussetzt, die im Handeln ihren Ausdruck findet. Und genau daran fehlt es ja, wenn Herz-Kreislauf-Untersuchungen oder Wachstumsinvestitionen gewünscht sind. Es gibt eben Personen, die sich nicht gern untersuchen lassen und die kein Geld in sogenannte Zukunftstechnologien stecken wollen. Es sind individuelle, wenn man will, anarchische Handlungsoptionen, die neuere Beiträge zum Naturrecht zu dessen Ausdruck machen. Das Naturrecht ist nicht mehr in dogmatischen Sätzen von Lehrbüchern hinterlassen, in denen es im 17. oder 18. Jahrhundert noch von Pufendorf, Grotius oder Gustav Hugo verzeichnet worden ist. Es besteht heute darin, ein Leben in seinem Kernbereich nach eigener Regel führen zu können. Die französische Theorie des modernen Naturrechts hält dafür die Wendung bereit, organiser une vie sans loi, ein Leben ohne als Zwang fühlbare Rechtsregel führen zu können. Das gegenwärtige Naturrecht präsentiert keinen Gesetzeskatalog. Es ist auf die konstitutiven Rechte der Liberté naturelle, also der natürlichen Freiheit, konzentriert. Das Problem dabei bleibt und ruft die Frage hervor: Was ist im Rechtsstaat die natürliche Freiheit? Waren die Corona-Maßnahmen natürliche Beschränkungen? Sie waren es nicht und konnten es auch gar nicht sein, weil Ideologie anstelle von Wissen, geschweige denn Wissenschaft, die Maßnahmen bestimmte. Die Corona-Lage ist deswegen rechtspraktisch zum Fiasko geworden, weil zunächst der Eindruck entstanden ist, eine überwältigende Mehrheit trage alle Sanktionen bis in den Intimbereich der eigenen Bewegung und Ansprache anderer mit. Während sich dann in kurzer Zeit herausstellte, dass diese Mehrheit immer mehr bröckelte und es manifesten Widerstand gab, der solche Zwangsregeln auch in Zukunft begleiten wird. Man hat die Corona-Lage in der Französischen Republik als État d'urgence, als Notstand, bezeichnet. Der Notstand oder der Ausnahmezustand werden heute durch Gesetzlichkeit versteckt. Solche Gesetze sind der gegenwärtige Musterfall, in dem man natürliches Recht gegen positiv gesetztes Gesetzesrecht anführen muss. Zu beanstanden sind Fehlentwicklungen des Rechtsstaats. In den vergangenen 30 Jahren haben sich darüber hinaus auch Veränderungen im Gehalt der Rechtsstaatsidee gezeigt. Sie sind im Kern offen rechtsstaatsfeindlich und verfehlen die scheinbar wichtigen Zwecke. Ich nenne drei Bereiche. Erstens Freiheitsrechte. Nach den geläufigen Konzepten stellt der Staat verlässliche Formen und Verfahren für seine Staatsbürger zur Verfügung und die Bürger versprechen gleichzeitig Normalverhalten, nicht Wohlverhalten. Zwar bleibt es in der Normalform dabei, dass Bürger selbst bestimmen dürfen, in welche Richtung sie ihr privates Vermögen und das ihrer Familie entwickeln, wie sie ihr Umfeld gestalten, wie sie ihre Fähigkeiten mehren oder ihre Familien schützen und bewahren wollen. Die Idee davon lebt noch heute. Vollständig verwirklicht war sie nie, sie wird aber gegenwärtig in der Sache einfach entleert und umdefiniert. Der Staat übernimmt jetzt, was 200 Jahre lang, solange man von einer bürgerlichen Gesellschaft sprechen kann, den Bürgern selbst überlassen blieb. Der Staat belohnt die folgsamen Bürger mit Anstellung und Einkommen. Er versucht sich daran, die Erziehung zu gewährleisten und zu steuern, die Gesundheit zu kontrollieren und alles zu reglementieren, vom Fahrzeugeinkauf über die Produktbeschaffung oder die Art der Heizung, bis schließlich zur Subsistenz insgesamt. Eingegriffen wird in die Substanz aller Freiheitsrechte. Deutlich sieht man das an einer klassischen Rechtsposition wie dem Eigentum. Eigentum zu haben steht jetzt unter Verdacht. Sofort wird auf dessen Sozialbindung verwiesen und alles Mögliche in der Handhabung und Ausübung von Eigentumsrechten unter Genehmigungsvorbehalt gestellt. Für das Fällen eines Baumes braucht man eine Genehmigung, für die Erstellung eines Häuschens aber auch. Zwar muss man sich dessen Statik genehmigen lassen, die Genehmigungsbehörde zieht sich aber selbstverständlich zurück, wenn trotz genehmigter Statik das Haus einstürzt. Dafür war die Prüfung nicht gemeint. Mit dem Heizungsgesetz wird scheinbar technisch ein ganzer Bereich privater Freiheiten beseitigt. Selbstverständlich werde man auch in Zukunft im Keller nicht machen können, was man wolle, sagen Politiker. Das taten private Bauherren auch früher nicht. Aber jetzt wird es staatliche Zwangskontrollen geben. Dabei handelt es sich nur um einen randständigen Bereich der Angriffe auf den Rechtsstaat und dessen Rechtsgüter. Maßgeblich für die Umdefinition des Eigentums sind auch die Versuche, das Erbrecht ideell zu unterminieren und materiell durch Besteuerung zu entwerten. Betrieben wird das nicht nur durch ideelle sozialphilosophische Umdefinition. Die Umgestaltungen nehmen auch konkrete gesetzliche Form an und zielen in der Tendenz darauf ab, den Staat selbst als Vermögensträger einzusetzen. Man erhöht Schenkungs- und Erbschaftssteuer. Wenn diese 100% erreichen, wären das Erbrecht ebenso wie das Recht auf eigenes Einkommen sachlich beseitigt. Man muss sich an den Versuch Paul Kirchhoffs in den 90er Jahren erinnern, die steuerliche Abschöpfung durch Vermögens- und Einkommenssteuer zu begrenzen. Das Bundesverfassungsgericht hat einst, nämlich im Jahre 1995, in der Entscheidung Einheitswerte II eine Halbteilung zwischen Staat und Steuerpflichtigen aus dem Rechtsstaatsanspruch hergeleitet. Der Steueranteil des Staates sollte also in der Summe nicht über 50% des Einkommens hinausgehen. Das findet aber heute nicht nur wenig Interesse. Eine relevante Minderheit will solche Begrenzungen abschaffen und vor allem die Vermögenssteuer wieder einführen, wo der Staat doch dringend Geld braucht für gute Zwecke. Darüber hinaus gilt ererbtes Eigentum als unverdient, leistungslos und soll eigentlich der Allgemeinheit zustehen. Von der Allgemeinheit her bestimmt sich dann, was jemand in welchem Umfang wann für sich in Anspruch nehmen kann. Die Staatsquote in der wirtschaftlichen Tätigkeit steigt. Zudem fällt seit längerer Zeit auch der Bezug staatsabhängiger Gelder von Beihilfen, Zuschüssen, Gefahrenübernahmen und Zukunftsaussichten unter den Titel des selbstverdienten Einkommens. Der Staat sorgt für die ihm Zugewandten wie früher der Vater, der gesellschaftlich deshalb keine Rolle mehr spielt. Zweitens, der Umbau zum Sozialstaat. Im Vergleich zur alten Konzeption des Gesellschaftsvertrags werden dessen Geltung wie Inhalt verändert. Den Wesensgehalt des Vertrags dachte sich die alte Rechtsphilosophie ideell und dauerhaft. Es wurden keine Termine für die Zukunft festgelegt, was ab 2030, ab 2045 und so fort gilt. Das bürgerlich geschuldete Normalverhalten bestand in den Verhaltensvorschriften der Strafgesetze, auf deren Formulierung man nicht warten musste und die man auch nicht dem Wortlaut nach zu kennen brauchte, weil der gedachte Wesensgehalt sowieso vorhanden und nach den Normalformen definiert war. Normalformen liegen allen anerkannten Rechtsvorschriften zugrunde. Es gibt eben Sachen, die man normalerweise nicht macht. Anders verhielten sich die Erwartungen an den Staat selbst. Dessen Leistungen sollten wachsen. Er leistete im 19. Jahrhundert den Schutz des als Staat umgrenzten Raumes, Schutz vor strafbaren Angriffen, polizeiliche Sicherheit auf Plätzen und Wegen und im Laufe der Zeit dann sogar finanzielle Hilfen. Im Alter als Rente, bei Krankheit als Lohnfortzahlung, bei unverschuldeter Arbeitslosigkeit durch Arbeitslosenhilfe. Diese Leistungen sollten wachsen und sie taten es. Das waren vor 150 Jahren Leistungen des Bismarckschen Sozialstaats. Damit ändern sich Aufgaben und Teilnehmer im Gesellschaftsvertrag. Er beschränkte sich ursprünglich darauf, dass der Staat Rechtssicherheit gewährt und die Bürger Normalverhalten versprechen. In sozial erweiterten Staats- und Gesellschaftsformen, und im 20. Jahrhundert regiert der Sozialstaat, kann sich der Staat nicht mehr auf rudimentäre Leistungen zurückziehen und die Grundsätze bürgerlicher Lebensführung, wie sie in Sozialisationsprozessen weitergegeben wurden, genügen schon lange nicht mehr. Der Rechtstext nimmt eine andere Form an und ändert seinen Bedeutungsgehalt. Das Gesetz soll den Staat selbst festlegen und beschreiben und wählt zunehmend wohlklingende Lehrformeln. Man bemüht sich in den immer wichtiger werdenden übernationalen Organisationen, Gesellschaftspolitik und heilbringende Zielvorstellungen voranzubringen, ohne dass der Gesetzgeber sie formulieren und die Justiz eingreifen müsste. Der Weg dafür geht anders, ohne die Mittel beim Namen zu nennen. Er geht, drittens, über Zensur. Zensur greift die Freiheitsrechte fundamental an. Die gelenkte Meinung störte die Aufklärer und gab einen Grund zur Revolution. An deren Ende stand Artikel 10 der Déclaration des Droits de l'Homme von 1789, also einer allgemeinen Menschen- und Bürgerrechtserklärung. Das Recht gestattete es jetzt, eigene Meinungen zu haben und auszudrücken, wenngleich auch damals schon die Einschränkung erfolgte, diese dürften der durch Gesetz gesicherten öffentlichen Ordnung nicht entgegenstehen. Seitdem kommt es darauf an, wie und auf welche Weise Meinungsfreiheit und öffentliche Ordnung gewichtet werden. Heute herrschen wieder, diesmal unter der Fahne vermeintlichen Fortschritts, die Einschränkungen. Der Rechtsstaat erhält ein Doppelgesicht. Da gibt es einmal das Primat des heiligen Grundrechts, dass keiner wegen seiner Meinung oder Religion verfolgt werden dürfe. Viele sehen die Meinungsfreiheit allein unter dem Primat des Grundrechts. Aber in Norm und Rechtswirklichkeit gibt es eben noch eine andere Seite, die von der allgemeinen Gesetzlichkeit ausgeht. Und in Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz heißt es, es seien die Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Beobachtet man den Streit über Äußerungen, dann stellt man fest, die Instanzen der rechtlichen Kontrolle, Behörden, Polizei, Gerichte, benutzen die Rechtsform heute wieder einmal zu politischen Zwecken, die sie als Ergebnis der allgemeinen Gesetze auslegen und darstellen, nicht selten in einseitig strategischer Absicht. Man weiß, wie dünn das Eis ist, auf dem man sich bewegt. Darin liegt die gegenwärtige Bedrohung. Das wird kunstfertig verdeckt. Von Zensur spricht niemand. In den Vordergrund tritt stattdessen, was durch internationale Regelungen und Verträge immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die Verfolgung großer Zwecke, die alle Grundrechte in den Schatten stellen. Damit wird das Rechtsdenken in einer bisher nicht ausreichend begriffenen Weise umgestellt. Man hat den Eindruck, dass gar nicht bemerkt wird, was geschieht, wenn man, wie gerade derzeit, ein Regelwerk wie den Digital Services Act mit 156 Erwägungsgründen und 92 Maßnahmenartikeln auf 102 Seiten in Kraft setzt. Man muss und kann diesen Apparat nur Regelwerk nennen, denn rechtstechnisch gesehen handelt es sich nur um eine Verordnung, und zwar der Europäischen Union. Um Gesetz werden zu können, muss sie erst transformiert werden, was inzwischen geschehen ist. Der Bundestag hat ein Gesetz beschlossen zur Durchführung der Verordnung 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der Richtlinie 2000/31 sowie zur Durchführung der Verordnung 2019/1150 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten und zur Änderung weiterer Gesetze. Die Länge des Gesetzesnamens ist Teil des Programms, denn die Grundfolgeverhältnisse haben sich umgekehrt. Nicht mehr ein Gesetz bestimmt, welche Verordnungsinhalte Behörden in dessen Ausführung sollen bestimmen können. Der europäische Verordnungsgeber veranlasst das Parlament, die Grundlagen für eine schon beschlossene Ausführung nur noch nachzuzeichnen. Allerdings ist es ein mehrfach gestufter europäischer Verordnungsgeber, nämlich das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union. Nur auf den letzteren kommt es europarechtlich an. Und allein die Staaten sind im Rat vertreten. Das Parlament hat dekorative Funktion. Der Regelungsinhalt in der europäischen Verordnung wie im nationalen Gesetz ist ebenso verwirrend wie exklusiv. Zunächst einmal weiß man eigentlich nicht, welche Texte oder Äußerungen Regelungsgegenstand sind. Rechtswidrige Inhalte nennt die europäische Verordnung sehr schlicht das, was beseitigt werden soll. Und der deutsche Gesetzgeber verdoppelt gewissermaßen die bereits vorhandene Rechtslage, wenn es heißt, Bürgerinnen und Bürgern werden effektive, einfache und kostengünstige Verfahren ermöglicht gegen rechtswidrige Inhalte oder Persönlichkeitsverletzungen in digitalen Diensten vorzugehen. Was da für wen effektiv und einfach sein soll, erfährt man allerdings nicht. Und begründet wird das Ganze vorsichtig in Erweiterung der zunächst selbstverständlichen Vorgabe, die auf die allgemeine Rechtswidrigkeit abstellt. Nun damit, dass die Vermittlung und Verbreitung rechtswidriger oder anderweitig schädlicher Informationen und Tätigkeiten in Ziffer 5 der Erwägungsgründe der Europäischen Verordnung verhindert werden müssten. Für Juristen, die auch heute noch auf den Wortlaut achten, fällt auf, dass es offenbar nicht mehr nur um Rechtswidrigkeit geht, sondern auch einer ebenfalls nicht weiter konkretisierten allgemeinen Schädlichkeit vorgebeugt werden müsse. Das gerade erlassene Digitale Dienstegesetz, mit dem als nationales Recht die europäische Verordnung in national wirksame Normen übersetzt werden soll, klärt die offenen Fragen in keiner Weise. Der Text verharrt in einem einerseits-andererseits-Stil, der im Unklaren lässt, wer eigentlich was von wem verlangen kann. Einerseits ist nämlich das Anbieten von digitalen Diensten im Rahmen der Gesetze zulassung- und anmeldefrei und Nutzer können auch die von ihnen gewünschten Inhalte nach Belieben verbreiten. Andererseits verpflichtet Artikel 9 Digitale Dienstegesetz die Dienste, Anordnungen zum Vorgehen gegen rechtswidrige Inhalte zu erlassen. Das bestimmen die Dienste selbst. Sie üben damit aus, was vor 180 Jahren der Zensor tat. Nur wird derzeit kein Mensch oder Leser mehr tätig, sondern automatisch generierte Textauffälligkeiten werden nach oft nicht rational einsichtigen Kriterien gesperrt oder gelöscht. Gehen Nutzer dagegen vor, erhalten sie oft recht, das Verfahren ist aber vor Gericht aufwendig und kostenintensiv, weil die international tätigen Konzerndienste alle Möglichkeiten über Law Firms ausnutzen. Freiheit wird mit diesem vorbeugenden Grundrechtsausschluss von einem früher inhaltlichen zu einem verfahrensrechtlichen Problem, indem man einem Freiheitsrecht über Klagen, Anträge und Beschwerden Geltung verschaffen muss. Aber man kann es auch sein lassen. Der Rechtscharakter, die Rechtlichkeit des positiven Rechts, siedelt nicht mehr in der Sache selbst. Dieser wesentliche Teil des Rechts, seine inhaltliche Bestimmtheit, wird Gerichten überantwortet. Das wirkt sich auf den Charakter des Rechtsstaats insgesamt aus. Ich verstehe ihn als fünftens und letztens der Rechtsstaat, der erst noch im Kommen ist. Damit kehre ich zurück zur Ausgangsfrage. Gibt es den Rechtsstaat noch oder ist er, obwohl einst vorhanden und in Funktion, inzwischen verfallen? Die Antwort stand schon am Anfang. Der Rechtsstaat lebt und wird entwickelt. Gut ist die Entwicklung derzeit allerdings nicht. Bedroht ist die Substanz des Rechtsstaats, die Idee unbedingter Freiheit und der Grenzen der Staatsmacht. Unbegrenzte Abwägung ist an deren Stelle getreten und man kann zusammenfassen, die heutige Demokratie ist prozeduralisiert, entsubstantialisiert und damit anfällig für Fundamentalismen aller Art, die man in der vorangegangenen 200-jährigen Geschichte des Rechtsstaats noch souverän hat abwehren können. Das rächt sich gegenwärtig. Vom Staat her gesehen verschwinden die Freiheitsrechte, um die es den Altliberalen Welker oder Rotteck ging, hinter einem Vorbehalt der Abwägung gegen andere Rechte, vor allem gegenüber Handlungsprärogativen des Staates. Man kann nicht mehr einfach einen Anspruch geltend machen und hat nur noch theoretisch eine nicht anzweifelbare Rechtsposition. Jeder Anspruch, jeder Straftatbestand, wie auch jede scheinbar absolute Rechtsposition, etwa als Eigentum, ist einer Gegenkontrolle aus einem heute übernational verstandenen Zweckdenken ausgesetzt. Auch die angebliche Pandemiebekämpfung sollte einem übernational verstandenen Gesundheitsverständnis verpflichtet sein. Staaten sperrten Grenzen zu, kontrollierten jeden Übergang, in der Hochphase sogar zwischen Bundesländern eines einheitlichen Staates, weil das Virus sich nicht an Grenzen halte, wie es sinnig hieß. Weil die Rechtsverletzungen also grenzenlos werden, verliert sich der Widerspruch dagegen in der Tiefe des Raumes. Stattdessen vervielfältigen sich positivrechtliche Beschränkungen, bei denen die Betroffenen die Titelfrage stellen: Gibt es den Rechtsstaat überhaupt noch? Es geht jetzt nicht mehr um Rechtsschutz vor Willkür. Und es bleibt undiskutiert, was überhaupt Willkür wäre. Denn das Gesetz selbst stellt die Willkürform bereit. Wir leben in einer Form des Rechtsstaats mit staatlicher Dominanz. Dieser Rechtsstaat ist illiberal. Eine Beschränkung der Gesetzgebung durch Menschenrechte diskutiert man im 19. Jahrhundert zwar, praktiziert sie aber nicht. Heute ist der vorpositive Richtigkeitsgedanke suspendiert. Und Recht, durch die staatliche Setzung verunklärt worden. Denn auch den Staatsorganen geht es, wie immer man die behaupteten Zwecke sieht, um eine Verteidigung rechtmäßigen Handelns. Man will und kann nicht fortlaufend physische Gewalt einsetzen. Der moderne Eingriffsstaat ist auf die Rechtsform angewiesen und benutzt sie, um sich selbst die passende Legitimation zu verschaffen. Die Legalform ist einfach. Man benutzt die jeweilige parlamentarische Regierungsmehrheit und verordnet für die Parlamentsdebatten Regierungsgehorsam, wenn nicht parallel, wie nicht nur in Deutschland geschehen, extraparlamentarische Legitimationsgremien eingesetzt werden, wie jene Bund-Länder-Konferenz oder das scheinwissenschaftliche Robert-Koch-Institut. Verfassungen und Grundrechte werden benutzt, um Rechte zu kürzen. Und zwar nicht nur im Einzelfall, sondern generell. Das ist ein Angriff gegen das liberale Rechtsverständnis, aber er findet Zustimmung nicht zuletzt bei denen, die eigentlich die Bürgerrechte gegen den staatlichen Zugriff verteidigen müssten. Also den Abgeordneten. Die Abgeordneten sind kein Bollwerk der Demokratie. Beim gegenwärtigen Stand der staatlichen Entwicklung ist es nicht ausreichend, dass Abgeordnete für ein Parlament gewählt werden, dass sie dort auf Vorlage der Regierung Gesetze beschließen, deren Einzelheiten sie weder verstehen, noch überhaupt in der zur Verfügung stehenden Zeit auch nur sinnvoll lesen können. Und am Ende Gerichte entscheiden, deren Präsidenten nach Maßgabe ihrer Parteizugehörigkeit bestimmt werden. Man darf feststellen, dass ein Parlament ein Gesetz beschlossen hat, für das die Verwaltung einen Zweck bestimmt hat, der nicht weiter überprüft werden kann. Das ist ein viel zu grobes Schema für Kontrolle im Rechtsstaat. Und nur sehr langsam werden Barrieren eingezogen, die sich in die Form-Inhaltsaufteilung nicht mehr einordnen lassen. Der Rechtsstaat muss gegen körperliche Zwangseingriffe schützen. Er muss die persönliche Freiheit schützen und darf dem Gesetzgeber nicht freie Hand in der Zweckverfolgung lassen. Ansonsten verliert er die Anerkennung. Anders als die derzeitige Praxis es nahelegt, ist nicht Abwägung die Lösung, durch die bedrohte Freiheitsräume bewahrt werden können. Abwägung funktioniert am Ende nur für diejenigen, die ein Ergebnis für die abgewogenen Gewichte schon kennen. Das Problem, dass Freiheit und Wohlfahrt miteinander kollidieren, stand schon am Anfang der Rechtsstaatsentwicklung. Es ist heute so aktuell wie ehedem. Insofern muss der Rechtsstaat nach wie vor um seine Geltung kämpfen.
In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hörten Sie den Essay »Gibt es den Rechtsstaat heute noch?« von Professor Thomas Michael Seibert. Auch diese Sendung ist auf unserer Website kontrafunk.radio als Podcast verfügbar.